So, Big Show 567. Die Big Show beginnt normalerweise mit Fußball. Ich sitze jetzt hier in London. Zu meiner Linken der fantastische Moritz Lang von Sky. Zu meiner Rechten der fantastische Sebastian Kaiser von der Bild-Zeitung. Heute geht die Frauenfußball-Europameisterschaft los. Sollten wir nicht, Moritz, hier ausführlich jetzt dieses Auftaktspiel, ich weiß gar nicht, wer spielt, ich glaube Großbritannien gegen Österreich, glaube ich.
Nächstes Thema.
Auf jeden Fall auch. Das Doofe ist, ich kann nicht drüber sprechen. Könnte ich, würde ich es wahnsinnig gerne tun, aber da bin ich unqualifiziert.
Sebastian sagt, nächstes Thema, wir müssen beginnen. Was haben wir jetzt da gerade gesehen, Sebastian? Ich dachte im zweiten Satz, wenn Nadal den zweiten Satz verliert gegen Taylor Fritz, dann gibt er auf.
Wird's eng, ja. Dann wird es eng. Also es war deutlich zu sehen. Tatsächlich das, was er jetzt auch im Nachhinein gesagt hat, dass er nicht mal richtig aufschlagen konnte, dass er irgendwie einen Weg finden musste, aufzuschlagen, weil ihm anscheinend eine Bauchmuskelzerrung ihm zu schaffen gemacht hat. Und anders war es im Grunde genommen auch nicht zu erklären. Er hat geführt, er hat dann 5 Spiele in Folge verloren zum 3-6 im ersten Satz, hat dann wieder geführt 3-0, dann hat Fritz wieder ausgeglichen im zweiten Satz zum 3-3. Und dann ist er ja rausgegangen nach dem 4-3, hat sich behandeln lassen. Und da scheint dann der Doktor tatsächlich zumindest einen Weg gefunden zu haben, dass er einigermaßen aufschlagen konnte. Also es war schon, wenn man es richtig verfolgt hat, war es schon irgendwo ein dramatisches Spiel. Also das war unfassbar. Also die Leute, man hat ja gesehen, wenn der Fritz mal einen Punkt gemacht hat, gerade zum Ende hin, dann war es fast still. Und wenn Nadal einen Punkt gemacht hat, dann sind die hier aufgesprungen wie vor 10, 11 Tagen bei Serena Williams. Das hat er sich halt verdient über diese vielen Jahre, und das war schon ein richtiges für die Zuschauer Herzschlagding, dann noch in den Tiebreak, und Wahnsinn, also richtig tolles Ding und mega emotional, weil man jetzt eben noch nicht weiß, kann er zum Halbfinale antreten gegen Kyrgios. Also sind wir mal gespannt und hoffen echt für das Tennis das Beste.
Gerade, Moritz, sind bei uns der ganze Clan vorbeigegangen an Nadal. Du hast den Papa beobachtet während des Spiels.
Ja, es gibt so eine Szene, die wurde auf Twitter auch mehrmals geretweetet und alles haben es gezeigt. Der Vater hat mehr oder weniger signalisiert, dann lass es doch sein, seinem Sohn. Denn es ist natürlich immer wieder heftig zuzugucken, wie der sich zum Teil kaputt macht. Bei den French Open haben wir schon ausführlich drüber gesprochen. Den Fuß da fit gespritzt, da haben wir jetzt noch nicht mal drüber geredet. Wir wissen nicht, was hier los ist. Aber so eine Geschichte, dann geht er mal eben zum Doktor und kommt wieder raus und spielt dann weiter und gewinnt dieses Match noch. Übrigens, ich möchte Sebastian minimal widersprechen. Also Emotionen.
Du kannst ihn gern maximal widersprechen.
Diese Emotionen, ja, davon hat das Match gelebt. Aber ansonsten war es qualitativ nur deswegen irgendwie unterhaltsam, weil beide schlechtes Tennis gespielt haben. Der konnte nicht, der eine mit seinen Bauchmuskeln und der andere.
Weil er nicht gut ist.
Ja, weil nicht gut genug.
Ich habe nicht gesagt, dass es ein gutes Match war von der Qualität,
ja, das stimmt,
her.
Ja, dann widerspreche ich nicht. Ne? Sondern
es ging wirklich um diese Dramatik, was die Geschichte Nadal angeht. Dass der Fritz keiner ist, das Stärkste an Fritz ist seine Freundin. Also
da gehen die Meinungen auseinander.
Auch da gehen die Meinungen auseinander, das gebe ich zu.
Ich möchte nur eine Sache sagen, weil du den Aufschlag angesprochen hast, und auch da habe ich einen Tweet zugesehen. Erster Satz, irgendwie 188 im Durchschnitt, der erste Aufschlag von Nadal. Und das hat sich dann immer weiter nach unten gearbeitet, bis, ich glaube, unter 160.
Aber ich hatte im fünften Satz dann schon den Eindruck, dass er hier und da mal was riskiert hat beim Aufschlag. Hier und da. Dass er ein bisschen mehr Tempo drauf bekommen hat.
Ja, und er konnte dann wieder Tempo drauf gehen. Ich habe mich gefragt, das war übrigens, wir haben genau nachgeguckt, 20 Minuten nach seiner zweiten Toilettepause, da wirkt dann die Schmerztablette. Oder die 3-4 Schmerztabletten.
Eine Beobachtung noch von mir. Was mir halt gefällt ist, Nadal ist, glaube ich, mittlerweile der Einzige, der das Publikum nicht auffordert zu jubeln. Regt euch das auch so maßlos auf, dass dieses Einfordern, wenn das Publikum jubeln möchte, hier sind nur Tennisfans im Publikum, dann jubeln die schon an der richtigen Stelle. Und Nadal feuert sich selbst an, aber der braucht dieses kommt, jubelt für mich nicht.
Stimmt, aber die brauchen ja auch nicht zu jubeln, wenn sie nicht jubeln wollen. Also auch wenn der die auffordert, müssen sie ja nicht jubeln, wird da keiner gezwungen. Ne? Also insofern, also wenn das jemand macht wie Jule Niemeyer, das war halt gestern bei Jule nochmal so ein Ding, das Publikum anzustacheln, nochmal so ein letztes Mittel im letzten Satz kurz vor Ende beim 5-5 da nochmal zu sagen, kommt Leute, wir brauchen, oder ich brauche eure Stimmung, eure Unterstützung jetzt. Ich habe da nichts dagegen, ganz ehrlich. Also mir macht das nichts aus. Da habe ich jetzt auch nicht drüber nachgedacht, ob das gut ist oder nicht gut ist. Da gibt es andere Dinge wie das 25-malige Auftippen des Balls von Nadal. Das geht mir auf den Sack. Aber nicht, wenn jetzt jemand da das Publikum auffordert zu jubeln. Das ist mir egal. Das können Sie meinetwegen machen.
Ich habe einen erhobenen Zeigefinger gesehen.
Ja, zumal, Jens, dein Vergleich hinkt natürlich. Nadal muss niemanden auffordern zu jubeln, weil da drehen halt alle durch. Und deswegen Jude Niemeyer ist ein super Vergleich. Der Court 1 war nicht ganz da für das, was wir da erlebt haben in dem Viertelfinale der beiden Deutschen. Und da darf die auch mal sagen, hier, ich brauche eure Unterstützung, tut mir gerade gut. Oh, ich sehe das eigentlich ganz gerne. Hauptsache, es wird lauter und da habe ich jetzt noch nicht so viel dagegen.
Machen wir gleich den Switch zu den Frauen. Klaus Bellstedt, wir machen noch nicht den Switch zu den Frauen. Wir hören mal Klaus Bellstedt, mit dem ich vorhin gesprochen habe. Er ist noch nicht klar, war, dass Nadal ins Halbfinale kommt. Er hat hauptsächlich über Nick Kyrgios gesprochen. Big Show 567, wir teilen uns also weiterhin auf hier vor dem Center Court, jetzt mit Klaus Bellstedt, war es ein rührendes Stück? Ich bin kein Spiegel-Abonnent, aber war es ein rührendes Stück, das du über Nick Kyrgios verfasst hast?
Ja, es war so. Hallo erstmal, lieber Jens und Servus. Wir haben uns lange überlegt, wie wir das Thema anpacken und haben uns dann dazu entschieden, ein bisschen gegen den Strich zu bürsten und ihn... Du kannst ihn nicht aus dem Bad Boy-Image entlassen, das hat er. Er hat das Skandalöse, aber wir haben versucht, oder ich habe dann versucht, in dem Stück vor allem mal sein spielerisches Repertoire aufzuzeigen, dass er immens ist, dass sehr besonders ist. Der Stil ist einzigartig, finde ich. Wir haben es sportlich probiert, wir haben aber auch probiert herauszustellen, die Bedeutung, die er hat für das vielleicht etwas in die Jahre gekommene oder den etwas in die Jahre gekommenen Entertainment-Faktor des Herrentennis. Das Damentennis müssen wir jetzt nicht sprechen, aber jetzt sind wir ja beim Herrentennis. Und da bietet er sich als Figur wunderbar an. Also ihn mal richtig zu erzählen, es war ein sehr langes Stück. Vielleicht hat es der eine oder andere oder die eine oder andere bei euch auch gelesen. 8.000-9.000 Zeichen, das ist eigentlich ein Heftstück Länge. Aber ich habe dann auch gesagt, Jungs in der Redaktion, ich kriege den nicht kürzer erzählt.
Ja, ja. Und er hat ja selbst gesagt, und ich stimme zu, dass er eine der wichtigsten Personen im Tennis. Das stimmt einfach, ja. Egal, ob man ihn mag oder nicht, aber man schaltet den Fernseher ein, man geht auf den Platz, wenn er spielt, da kommen die Leute. Und das ist ja in Ordnung.
Ja, total. Und die Beobachtungen hier, die habe ich damit einfließen lassen, die sprechen auch dafür. Also drüben hier im Aurangi Park, auf dem Trainingsgelände, habe ich ihn jetzt 2-3 Tage beobachtet. Und es ist wirklich jeder, der vorbeigeht, zückt das Handy, schaut hin. Klar, das Netflix-Team ist um ihn herum. Es gibt ja diese sagenumwobene Dokumentation, die bald entstehen soll, in dessen Vordergrund er ja auch stehen wird, zusammen mit Tsitsipas und Berrettini, soweit ich weiß. Aber selbst Muratoglu geht vorbei mit Taleb, guckt einmal runter, die beiden begrüßen sich. Djokovic kommt vorbei, eine herrliche Begegnung. Kyrgios sagt zu ihm, das darf ich kurz noch erzählen, Jens. Und, bist du froh, dass du hier reingekommen bist in London? Und Djokovic lacht nur und sagt, ja, ich gebe es dir im Finale zurück und sowas. Also er ist auch beliebt. Er ist beliebt im Spielerkreis. Das wissen viele gar nicht. Das ist anders als Tsitsipas, der ja ein Einzelgänger ist, der ein bisschen Autist ist und so weiter. Nee, Kyrgios ist die große Nummer.
Ich habe mir erlaubt, natürlich jetzt nicht in so schönen Worten wie du, aber ich habe eben von Planet Tsitsipas auch gesprochen, der keine soziale Anbindung hat, auch weil es keine Tradition gibt in Griechenland. Er kann ja nicht, also Kyrgios kommt auf die Tour. Es gibt 100 Ex-Internationale, Australier. Es gibt dann seine Currents, mit denen er sowieso, seine Kumpel, mit denen er spielt, Kakinakis vorneweg, ist einfach einfacher für ihn. Er geht mir manchmal unheimlich auf den Sack, der Kyrgios, wirklich, wenn er gerade in Stuttgart, habe ich ihn unerträglich gefunden im Halbfinale gegen Murray, aber er steht jetzt hier im Halbfinale und man muss wirklich sagen, sowohl gegen Nakashima als auch am Mittwoch gegen Garin, wenn er will. Und es gab eine ganz kurze Szene gegen Nakashima, wo man dachte, jetzt sucht er wieder seinen Ausweg, wo er dann zu schimpfen beginnt und sagt, deswegen habe ich es verloren. Hat er nicht gemacht.
War es die Challenge, diese schlechte Challenge, die er da selber...
Ja, ist möglich. Und ich habe gedacht, jetzt könnte es vielleicht ein kleines bisschen kippen. Und heute habe ich etwas bewundert. Ja. Beim Matchball für ihn selbst knallt er den Ball auf die Linie. Garin kann den Ball eigentlich nicht mehr zurückspielen. Wird aber ausgegeben, Wiederholung, und dann gewinnt er eben in der Wiederholung. Das war bewundernswert. Aber was ich sagen möchte, ist, er scheint ready zu sein, im Kopf jetzt auch. Zumindest mal für das Halbfinale.
Ja, und wie er eben selber auch sagt, also er hat ja auch diese Phasen, wo er gut reflektiert, finde ich, in den Pressekonferenzen. Also es gab eben diese katastrophale Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Job. Und dann Tsitsipas war ein eigenes Ding. Und dann nach Nakashima war er schon echt gesettelt und hat auch gesagt, ich ruhe hier gerade in mir. Ich fühle mich gesegnet, natürlich immer ein bisschen drüber. Aber er sagte dann auch, und das habe ich ihm abgenommen, er fühlt sich irgendwie auch gereift in diesem Team, was er gerade hat. Und ich meine, ein reifender Kyrgios kann uns, glaube ich, allen doch gut gefallen.
So geil gegen Nakashima, weil ich mir gedacht habe, was kostet ihn das jetzt? Das Spiel ist vorbei, er steht auf dem Center Court, setzt sich eine rote Mütze auf und zieht sich rote Schuhe an. Und ich möchte meine Quelle nicht nennen, aber eine Quelle hat hier beim Referee nachgefragt. Und der Referee hat gesagt, naja, das zählt ja nicht mehr zum Spiel. Und dann war die zweite Nachfrage, was wäre es, wenn es beim Einspielen so gewesen wäre? Ja, das zählt noch zum Spiel. Also man dreht sich die Regeln hier auch, wie man es gerade braucht.
Ja, und die Geschichte nahm ja noch die Fortsetzung in der Pressekonferenz, als der eine Journalist von einem gefürchteten Tabloid in UK ihn dann doch aus der Reserve locken wollte und gesagt, ja, da hat er ja sogar die Regeln nochmal vorgelesen ihm, rote Cap und rote Sneakers, warum und so weiter. Und Kyrgios, auch da ließ er sich nicht aus der Reserve locken und hat gesagt, ja, warum denn nicht? Das bin ich halt. Und dann hat er ihn dann noch einen kleinen mitgegeben am Ende, gesagt, mach mal schön weiter, Champion. Und aber auch da, ich meine, da hätte man vielleicht vor 2, 3 Jahren wäre er noch mehr explodiert. Jetzt ist er ruhig. Jetzt ist er in dem Momentum drin. Und jetzt ist die einzige Frage, die ich mir so stelle, jetzt diese neuen Anschuldigungen, die ist seit gestern, die sind ja hier reingebombt, muss man ehrlich sagen. Ich war heute nicht bei der Pressekonferenz, die ist, glaube ich, wahrscheinlich gleich noch oder sowas. Da werden sicherlich Fragen kommen. Aber anscheinend hat das heute auf sein Spiel überhaupt keinen Einfluss gehabt. Ne? Du hast es ja gesehen.
Ja, und
wieder eine erwachsene Vorstellung.
War sehr erwachsen und Ajla Tomljanović, die davor vor ihm verloren hat, war dann ziemlich angefressen, hat sie jetzt auch gerade getweetet, dass die erste Frage in ihrer Pressekonferenz um diese Anschuldigungen gegen Kyrgios gingen. Ja? Da hat sie dann geschrieben, do better. Ja, ich weiß nicht, was davon zu halten ist. Ich bin mit dem Fall nicht vertraut und es ist halt vorgeladen im Gericht. Ist sicher oder ist wahrscheinlich in Ordnung, so es muss geklärt werden. Aber ja, es ist ganz, ganz spannend. Wenn es zu diesem Finale kommen sollte, es ist keine Frage, dass Novak Djokovic ins Finale kommt. Over, under, wie viele Games gibst du Cameron Norrie?
7.
Hätte ich auch gesagt.
Ja, sowas.
2-3-2.
Ja. Genau.
Und da ist aber schon gut bedient dann damit.
Genau.
Weil Cameron Norrie kann Djokovic nicht wehtun.
Und da kannst du auch noch mal kommen und sagen, und Lefty und unkonventionell und Brite mit den 15.000 hier im Rücken. Ja, das wird natürlich ein Faktor werden. Und wir wissen, Djokovic mag es nicht, wenn alle gegen ihn sind. Aber er ist ja auch viel zu beliebt. Also er ist ja auch extrem entspannt heute wieder mit seinem Sohn Stefan zusammen trainiert, der hier auch rumläuft zwischendurch. Der fühlt sich hier, glaube ich, richtig, richtig wohl. Auch deutlich wohler als in New York.
Absolut. In New York wird er vielleicht gar nicht spielen können. Vielleicht sehen wir uns in New York, aber er wird vielleicht nicht spielen können. Aber sollte es wirklich zu diesem Finale kommen?
Ja.
Kyrgios hat eine 2-0-Bilanz gegen Djokovic. Ja. Boah, mir fehlt Best of Five, die Vorstellungskraft.
Ja, fehlt mir auch. Also, das Einzige ist eben, wenn er wieder das Psychospielchen beginnt, Kyrgios, sozusagen den Rhythmus.
Aber ich nein,
denke ich auch. Also, nee, genau. Gut, dass du mich abbügelst. Ich glaube es auch
nicht. Ich wollte dich nicht abbügeln.
Nein, aber im positiven Sinne, ne? Vollkommen okay. Aber ich hoffe natürlich ein bisschen, dass es spannend wird. Ich könnte es mir auch vorstellen. Die beiden verstehen sich. Das ist auch schon mal sozusagen, vielleicht ist das sogar ein Faktor, der gegen Kyrgios in diesem Finale spricht. Weil wenn es Nadal wäre und die beiden gegeneinander spielen würden, dann würde ich wirklich glauben, der Kyrgios hätte eine Chance. Aber ich glaube auch, also das läuft hier alles auf Djokovic hinaus.
Das war wieder nur ein Wort noch zu Djokovic. Die Art und Weise, wie es ihm komplett wurscht war, dass er die ersten 2 Sätze gegen Sinner verloren hat, geht in die Kabine, kommt zurück und Sinner sieht überhaupt kein Licht mehr. Das ist schon unfassbar beeindruckend.
Ja. Übrigens, zur Stunde oder spielt ja noch Nadal und ich will mich jetzt selbst nochmal korrigieren. Es gibt ja immer noch die Chance auf Kyrgios gegen Nadal im Halbfinale. Also ich spare ihm vom Finale, es geht ja gar nicht, aber Halbfinale geht auch. Das wäre schon natürlich nochmal ein dickes Brett.
Überragend.